Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen. Wir reden Tacheles mit Nina Hugendubel. Sie ist gemeinsam mit ihrem Bruder Geschäftsführerin des Buchhandel Familienunternehmens gleichen Namens mit Hauptsitz in München und diversen Filialen in ganz Deutschland. Ihr Ururgroßvater Karl Gustav Hugendubel hat das Unternehmen gegründet. Erstmal einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Riedel.
Frau Hugendubel, dem Buch ist ja immer mal wieder das Ende vorhergesagt worden. Erstmal hieß es, das Fernsehen ist der Totengräber des Buches. Heute sagt man, das Internet killt das Buch. Fakt ist, dass 4 Millionen Menschen weniger Bücher kaufen als noch vor 15 Jahren. Trotzdem würden Sie sagen, mehrmals Totgesagte leben länger?
Auf jeden Fall. Ich glaube, der beste Beweis ist, dass es das Buch und auch den Buchhandel immer noch gibt und der Buchhandel auch wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Auch wenn man sich die ganze Buchlandschaft anschaut, was jedes Jahr an Büchern produziert wird, sind jedes Jahr 80.000 bis 90.000 neue Titel, ist es, glaube ich, ein Zeichen für sich, dass das Buch und der Buchmarkt lebt und sehr agil und lebendig ist und wir weit weg davon sind zu sterben. Und ich glaube auch, dass es weiter so bleiben wird. Das Buch ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft und ganz wichtig auch für den Austausch, für Kommunikation, kommunikative Unterstützung. Von daher bin ich mir ganz sicher, dass das Buch auch weiter bleiben wird, weiter leben wird.
Trotzdem ist es so, es kaufen weniger Menschen Bücher als vor Jahren. Es erscheinen auch weniger Bücher, auch wenn es viele sind. Sie haben die Zahl genannt, als vor Jahren. Und die Verdrängung durch Serien und Podcasts geht ja doch weiter, auch wenn es nicht der Killer ist.
Ja, ich denke, dass auf der anderen Seite der Buchmarkt von den Umsätzen her sehr, sehr stabil über die Jahre. Das ist einerseits dem geschuldet, dass die Kunden, die kaufen, kaufen vielleicht ein bisschen mehr. Und die Durchschnittspreise sind auch minimal gestiegen über die letzten Jahre, wobei das Buch immer noch im Vergleich zu anderen Medienprodukten, sage ich mal, ist es immer noch günstig. Von daher, glaube ich, sind auch die kleinen Preissteigerungen kein Thema, das irgendwie für die Leser schwierig wäre. Und das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Markt in seinen Umsätzen stabil ist und eben die Leser, die wir haben, die Kunden, die wir haben, kaufen mehr. Und das sind gar nicht nur die, die sozusagen ihr ganzes Leben schon gelesen haben, sondern wir haben viele junge Kunden, die auch über ganz andere Produkte angesprochen werden, zum Beispiel Mangas. Also wir haben in vielen Filialen sehr große Manga-Bereiche, die eine ganz andere Zielgruppe, also eher eben die Jüngeren, die Jugendlichen anlocken und so auch zum Lesen bringen. Und ich finde, egal was man liest, Hauptsache man liest. Und das können Comics sein, das können Mangas sein, das können literarische Werke sein. Also es ist einfach eine ganz große Bandbreite, die das Lesen und das Buch befördert. Und da gibt es Gott sei Dank jede Menge Produkte, jede Menge Richtungen, die auch unterschiedliche Altersgruppen ansprechen.
Sie selbst haben gesagt, das Netz, also das Internet, ist sozusagen die verlängerte Ladentheke. Dann muss man den Kunden ja doch was bieten, um in den wirklichen Laden zu gehen. Also mehr als nur Buchverkauf. Sind Buchhändler heutzutage noch was anderes, nämlich Eventmanager?
Also ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Also unsere Buchhändler sind alle Gastgeber in allererster Linie. Sie sind Gastgeber für unsere Kunden. In manchen Buchhandlungen gibt es ja auch Cafés. Aber grundsätzlich ist bei uns jeder als Gast willkommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Und das gilt dann genauso auch für Veranstaltungen, für eben die Cafés, für alles, was wir drumherum um das Buch anbieten. Weil unser Ziel ist es zum einen, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen und da einfach die Buchhandlung quasi als dritten Ort zu etablieren. Auf der anderen Seite aber auch die Inhalte zum Leben zu erwecken. Und da kommt vielleicht ein bisschen das, was Sie mit Event meinen, ins Spiel, dass wir versuchen, auch über teilweise auch ganz anders geartete Veranstaltungen Bücher zugänglich zu machen und zum Leben zu erwecken.
Yoga-Stunden, Kochshows, genau. Escape Rooms für Rätselfreunde und Ähnliches?
Genau das sind die Dinge, die wir ausprobieren und auch immer wieder neue Dinge probieren und die sehr großen Erfolg haben. Also es wäre tatsächlich auch nochmal andere Menschen damit ansprechen und gar nicht so sehr die klassischen Literaturveranstaltungen anbieten oder nicht nur, damit wir eben auch andere Zielgruppen erreichen.
Das können natürlich nur so große, wenn ich das mal so sagen darf, wie Sie. Da können die kleineren Läden nicht mithalten. Zum einen haben sie gar nicht die Fläche für entsprechende Veranstaltungen. Und mit den Öffnungszeiten ist das ja auch so ein Problem, wenn man nur einen ganz kleinen Personaldeckel hat.
Ich glaube, dass die Kleinen haben ganz viele Möglichkeiten. Die machen ja auch ganz viele Dinge in der Richtung. Also da ist eigentlich gar kein Unterschied in den Möglichkeiten, sondern Fläche spielt auch nicht so die Rolle. Das ist eher, ich glaube, die Ideen und die Lust auszuprobieren und auch mal andere Veranstaltungen in die Buchhandlung zu holen. Das hängt nicht von der Größe ab, sondern das kann jeder. Das können die Großen wie die Kleinen. Und das ist eher die Frage, welche Ideen hat man eben, um Inhalte lebendig zu machen.
Das heißt immer so schön, Buchhändler sind besser als jeder Algorithmus, als ein Argument, in den Laden zu gehen und nicht im Netz was zu bestellen. Andererseits, Frau Hugendubel, ist es ja doch so, dass die Umsätze letztendlich mit gängigen Büchern gemacht werden. Also 5% aller im Buchmarkt lieferbaren Titel machen 95% des Umsatzes aus. Dafür braucht man doch keine großartige Beratung.
Doch, auf jeden Fall, weil ich glaube, der ganze Rest der Titel ist das, was eine Buchhandlung ausmacht. Also die Top-Titel bekommt man überall, aber genau das Ganze drumherum, die ganzen anderen Bücher, die es gibt und die Leser finden wollen oder die gefunden werden wollen von Menschen, die sich für Bücher begeistern, gerade die sind natürlich auch ein Stück weit auf Beratungen angewiesen, weil sie sonst vielleicht gar nicht entdeckt würden. Das ist auch das Schönste, wenn ich in unsere Buchhandlung gehe, ich lasse mir immer von unseren Mitarbeitern Bücher empfehlen, weil ich würde im Zweifel auch an denen vorbeilaufen, wenn sie da auf der Pyramide liegen. Und das ist das Schöne, der Austausch mit anderen buchbegeisterten Menschen, um dann an die richtige Lektüre zu kommen. Das ist das, was die Buchhandlung vor Ort und den Austausch vor Ort so spannend macht und auch so wichtig macht.
Der Buchmarkt hat allem Optimismus, den Sie gerade verbreiten, einige Probleme. Das hatte er auch schon vor der Pandemie, über die werden wir gleich noch mehr reden. Es gab schon länger die Tendenz, dass der Onlinehandel wächst. Das gilt für alle Sparten, nicht nur für den Buchhandel. Im Buchhandel wächst er zweistellig. Die Innenstädte veröden und trotzdem sagt Ihr Co-Geschäftsführer und Bruder Maximilian Hugendubel, Zitat, wir sorgen dafür, dass Bücher in den Innenstädten bleiben. Ein Versprechen, das sich vielleicht nicht wird halten lassen können?
Doch, also wir sind hier absolut überzeugt, mein Bruder und ich, dass die Innenstädte auch eine Renaissance erfahren werden, auch wenn sie im Moment vielleicht etwas leerer sind.
Aber wie denn? Womit sollten die wieder attraktiver werden, wenn die Läden sich leeren und die Menschen nicht mehr in die Innenstädte gehen?
Ich glaube, dass gerade dadurch, wenn es Leerstände gibt, sich auch ganz neue Konzepte finden werden. Bisher ist ja auch noch gar nicht so viel an Wechsel zu sehen. Und wenn mal irgendwo eine Lücke ist, dann ist sie ganz schnell wieder gefüllt. Deswegen setze ich darauf, auch durch Kreise, in denen ich teilweise dabei bin, die sich darum bemühen, Innenstädte auch wieder zu beleben, mit Politik, mit anderen Wirtschaftspartnern etc., Ideen zu finden, wie Innenstädte attraktiv werden. Und das kann zu einer neuen Mischung führen. Vielleicht kommt auch wieder mehr Wohnen in die Innenstädte zurück, gepaart mit Gastronomie, mit Handel, vielleicht ganz anders. Andere Läden als heute, die dann wieder die Chance haben, dort Platz zu finden, weil vielleicht auch die Mieten günstiger werden, wenn die größeren Ketten nicht mehr die finanziellen Mittel haben oder nicht mehr in die Innenstädte gehen wollen.
Und doch ist es so, dass die Toplagen, also mitten in den Innenstädten, ein Stück weit weniger attraktiv geworden sind. Und dass der kleine Buchladen um die Ecke, der vielleicht weniger Angebot hat, weniger Raum hat für Events und Ähnliches, aber deshalb attraktiver geworden ist, weil man in die Innenstadt ohnehin nicht mehr geht und der ist räumlich näher.
Ich glaube, beides wird gut funktionieren. Wir haben auch gemerkt, jetzt, wo die Einschränkungen durch die Pandemie ein bisschen weniger waren, haben sich die Innenstädte auch schnell wieder gefüllt, wenn Touristen wiederkommen dürfen, wenn es einfacher ist, auch da die ganze Gastronomie zu nutzen etc., dann haben sich die Innenstädte auch wieder gefüllt und die Verbindung aus den Stadtteilen und den Innenstädten oder Randlagen, kleinere Städte und große Städte, das wird auch in Zukunft gut funktionieren. Also wir haben ja auch in verschiedensten Lagen Buchhandlungen, also sowohl in Stadtteilen, in Kleinstädten, in Großstädten. Da sieht man ganz gut, wie sich das jetzt verteilt hat. Es gibt aber eben genauso auch wieder so Rückbewegungen, in Anführungszeichen, dass die Innenstädte sich wieder beleben. Und dafür müssen aber wir alle zusammen natürlich auch was tun, müssen gute Ideen haben, was Innenstädte einer Großstadt auch wieder attraktiv macht oder noch attraktiver macht als bisher. Und es ist nicht alleine die Ansammlung der Händler, die da sind, sondern da gehört noch viel mehr dazu.
Der Anteil von Online-Geschäften wächst aber auch bei Ihnen, macht ungefähr ein Viertel mittlerweile aus. So weit, dass Sie irgendwann auf eine ganze Reihe der teuren Filialen verzichten, wird es aus Ihrer Sicht nicht gehen. Sie haben ja sogar im Gegenteil neue Filialen mitten in der Pandemie geöffnet.
Ja, wir sind auch überzeugt, dass Multichannel das Beste ist. Also dass die Mischung aus Online und lokaler Präsenz, dass das genau das Richtige ist. Vor allem durch die Vernetzung der beiden Kanäle, dass das ist, was funktionieren wird in Zukunft. Und nicht nur stationär oder nur online, sondern wir glauben an die Vernetzung. Weil wir sagen, also unsere Grundüberzeugung ist, wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Also wir gehen unseren Kunden entgegen und deswegen gehen wir in Innenstädte, deswegen gehen wir in Stadtteile, deswegen machen wir Shop-in-Shop-Filialen, gehen zu ganz anderen Händlern mit unseren Büchern und machen sozusagen kleine Mini-Buchhandlungen bei anderen Händlern, wie zum Beispiel Wahl oder Ähnlichen. Und das ist so die Grundidee, aus der das entsteht, dass wir eben versuchen, überall zu sein, wo wir unsere Kunden finden oder wo Menschen unterwegs sind, die sich für Bücher interessieren.
Sie gehen aber trotzdem sicherlich davon aus, dass sich das Verhältnis von online und digitalen und Filialgeschäften verschieben wird.
Ja, also das ist bei uns ja auch schon so, dass der Online-Anteil wächst und der Filialanteil umsatzmäßig irgendwie stagniert. Und deswegen ist es aber kein Widerspruch, sondern wir glauben eben, dass wir die Filialen so ausrichten müssen, dass sie eben dann zu den Veränderungen im Markt auch passen. Und da sind teilweise ja auch andere Angebote dann mit dabei oder noch mehr Veranstaltungen. Also dass wir eben versuchen, ein bisschen mit den Möglichkeiten, die wir haben, zu spielen.
700 inhabergeführte Buchhandlungen in ganz Deutschland haben 2015 einen Bestellservice für das digitale Geschäft gegründet, nennt sich Genial Lokal. Man versucht mit diesem System, mit diesem Service etwas der mächtigen Konkurrenz von Amazon entgegenzusetzen. Hugendubel ist nicht dabei. Sie haben keinen Bedarf, weil Sie das selbst alles organisieren können als großer Player im Geschäft.
Ja, genau so ist es. Wir hatten uns das schon genauer angeschaut. Das ist ja auch mit initiiert von einem ganz wichtigen Partner von uns, von Libri. Deswegen haben wir länger überlegt, macht es für uns auch Sinn, da mit dabei zu sein. Wir sind auch jetzt in den letzten 2 Jahren in der Pandemie bei einigen anderen so Stadtanbietern mit auf die Plattform gegangen. Aber haben gemerkt, dass für uns tatsächlich das Wichtigste unser eigener Shop ist. Und den wollen wir fördern und darüber finden uns auch unsere Kunden. Und deswegen haben wir bisher uns nicht bei Genial Lokal engagiert.
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das Buch nicht tot ist, dass es lebt. Wenn man sagt, das Buch ist tot, es lebt das Buch, dann redet man eben zunehmend von digitalem Lesen, möglicherweise als E-Buch oder eben auch auf dem Tablet, Computer oder auf dem Handy. Dieser Markt für digitales Lesen, für E-Books, der wächst, aber er wächst stetig, jedoch langsam. Ist das eine Generationenfrage Ihrer Ansicht nach, dass die Deutschen da weniger Interesse haben als unsere europäischen Nachbarn beispielsweise?
Das glaube ich nicht, dass es eine Generationenfrage ist, sondern wir stellen fest, dass wir ganz, ganz viele Hybridleser haben, also die sehr gerne gedruckt lesen und aber auch in vielen Situationen dann auf das E-Book zurückgreifen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich das durch Generationen verändert wird. Auch wenn ich mir meine Kinder anschaue, wenn sie die Wahl haben, lesen sie lieber gedruckt, weil sie eh so viel mit Bildschirmen zu tun haben. Deswegen ist dann vielleicht das Buch auch wieder so eine andere Möglichkeit, in eine andere Welt einzutauchen. Aber wenn sie unterwegs sind und eben auch andere Menschen, wenn sie unterwegs sind, dann nehmen sie eben gerne das E-Book, weil es vielleicht leichter ist und man dann eine größere Auswahl hat, wenn man vielleicht auch über eine längere Zeit weg ist, in Ferien zum Beispiel.
Und Sie glauben nicht, dass der Buchhandel das auch ein bisschen verschlafen hat mit dem E-Buch? Ist das Potenzial früh genug erkannt worden oder hat man das doch eher als das, wie soll ich sagen, minderwertige Produkt im Vergleich zum Buch, ist jetzt ein bisschen hart, aber etwas weniger Wertvolles als das Buch betrachtet?
Ganz und gar nicht. Also gerade in Deutschland waren wir ja früh dabei. Zuerst haben ja einige alleine versucht oder alle haben wir alleine versucht, da irgendwie im E-Book-Bereich Fuß zu fassen. Und dann ist die Tolino-Allianz entstanden und die ist auf Augenhöhe mit Amazon und das gibt es in keinem anderen Land. Also das ist schon bemerkenswert, wie wir in Deutschland da aufgestellt sind. Deswegen glaube ich nicht, dass wir irgendwas verschlafen hätten, sondern das ist einfach vielleicht auch Gewohnheiten der Menschen, dass bei uns auch alles relativ dicht besiedelt ist, eng aneinander und es gibt sehr, sehr viele Buchhandlungen. Also man kommt leicht und schnell auch an gedruckte Bücher, sodass man sich gar nicht so für eine Form entscheiden muss. Man kann eben wirklich gut auch beides lesen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Nina Hugendubel, der Co-Geschäftsführerin der Buchhandelskette Hugendubel. Das Weihnachtsgeschäft läuft, das zweite Jahr in der Pandemie, aber das bringt große Unternehmen des Buchhandels wie Sie nicht in die Bredouille, oder?
Doch, das bringt, glaube ich, alle irgendwie in keine ganz einfache Situation, weil das Weihnachtsgeschäft ist für uns wie für alle anderen natürlich das Wichtigste. Und dadurch, dass auch die letzten 1,5 Jahre ja keine normalen Jahre waren mit Lockdowns etc., ist es, glaube ich, für alle eine Riesenherausforderung. Also für die Großen wie die Kleinen. Teilweise konnten die kleineren Buchhändler zumindest fast besser mit der ganzen Situation umgehen, weil sie noch flexibler auf alles reagieren konnten, was da an Herausforderungen kam. Von daher ist das in meinen Augen für alle eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn jetzt auch das zweite Jahr in Folge das so wichtige Weihnachtsgeschäft eingeschränkt wirklich ist.
Vielleicht war es sogar für die Kleineren in mancher Hinsicht ein bisschen einfacher, weil sie auf eine Stammkundschaft zurückgreifen können, die ja zum Teil auch sehr solidarisch mit irgendwelchen Gutscheinen oder Ähnlichem unterstützt haben oder die man mit dem Fahrrad beliefern konnte. Und auf der anderen Seite haben die Kleinen natürlich weniger Rücklagen, um so eine Durststrecke zu überstehen.
Ja, ich glaube, die Rücklagen, das spielt natürlich eine Rolle, aber die Umsätze sind ja erstmal auch das Wichtige für das laufende Jahr und wie man da durchkommt. Und da kann man ja auch lesen, dass die Kleineren durchaus mehr Umsatz gemacht haben. Die Großen, also die Filialisten, haben am meisten Einbußen gehabt. Und da ist natürlich dann auch die Finanzierung das Schwierigere. Und teilweise hatten kleinere Buchhandlungen Rekordjahre, weil zu den Stammkunden dann vielleicht die anderen dazu kamen, die in der Gegend wohnen und dann nicht mehr in die Innenstadt gefahren sind.
Und der Onlinehandel konnte bei Ihnen, Sie sind ja da sehr aktiv, wie gesagt, mit einer eigenen Plattform, konnte das nicht aufwiegen. Es gab auch WhatsApp-Bestellservice, der entstanden ist. Es gibt die Hugendubel-App, die den Zugang zum Sortiment auch noch größer macht. Und trotz alledem hat online das Standortgeschäft nicht aufwiegen können?
Nein, nicht ganz. Das ist, glaube ich, auch unserer Historie geschuldet, dass wir einfach sehr stark auf stationär gesetzt haben, immer schon. Und unser Online-Geschäft eigentlich sich erst in den letzten paar Jahren, auch wenn wir schon sehr früh dabei waren, aber sich erst in den letzten Jahren sehr rasant entwickelt hat, weil wir es nochmal auf ganz andere Füße gestellt haben, indem wir ebook.de übernommen haben und jetzt in Hamburg da unsere eigene Online-Firma haben mit Hugendubel Digital. Deswegen war ab da ein sehr dynamisches Wachstum mit im Spiel, aber eben noch nicht in der Größenordnung, dass wir die fehlenden stationären Umsätze komplett ausgleichen konnten.
Die Pandemie hat ja vielerorts auch Kreativität freigesetzt, gerade auch was die Möglichkeiten des Digitalen angeht. Und Digitalisierung ist eben mehr als Umstellung auf Online-Kauf. Auch Ihr Unternehmen hat sich da einiges einfallen lassen.
Ja, das war vielleicht mit einer der wenigen positiven Nebeneffekte, dass wir da sehr viel in die Wege geleitet haben. Es war nicht durch die Pandemie entstehend, sondern wir haben schon vorher viel in der Richtung gemacht und hatten schon viele Pläne und dann wurde das nur noch vielleicht ein bisschen beschleunigt durch die Pandemie. Also wir haben zum Beispiel mitten in der Pandemie unsere App auf den Markt gebracht, die hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, über die man eben auch Bücher kaufen kann, stöbern kann. Wir haben außerdem jede Menge digitale Produkte auf den Markt gebracht Richtung Veranstaltung, also von Bookstock, unserem großen Lesefestival, das wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, bis hin zu Podcasts, die wir ins Leben gerufen haben, ein eigener YouTube-Kanal, den wir bespielen und so weiter. Also wir haben jede Menge Dinge in diese Welt verlagert, sehr viel auch auf Social Media. Wir haben Live-Beratungen über unsere Social-Media-Kanäle gemacht, wo Buchhändler da waren, immer zu bestimmten Uhrzeiten, und dann konnte man sich live beraten lassen. Also wir haben versucht, einfach für unsere Kunden auch auf diesen Kanälen dann so präsent wie möglich zu sein. Also alles, was eben ging, haben wir auch versucht umzusetzen mit sehr großem Zuspruch. Also es ist sehr gut angekommen, was wir da machen. Deswegen werden wir das auch weiter natürlich fortführen, aber auch ausbauen und werden noch weitere Ideen entwickeln, wie wir diese Kanäle bespielen können.
Ein ganz anderes Thema, was dem Buchhandel Schwierigkeiten macht, ist Lieferketten. Wie in anderen Branchen auch, ist es durch die Pandemie, aber nicht nur durch die Pandemie, zu Lieferschwierigkeiten gekommen. Das betrifft jetzt den Buchhandel zum Beispiel. Beim Stichwort Papier ist ja auch so, dass der Onlinehandel einiges für seine Verpackungen an Papierreserven abzieht. Haben Sie zu kämpfen mit Lieferschwierigkeiten?
Also bisher noch nicht, toi toi toi, ja, dass das so bleibt. Wir haben uns aber auch sehr gut bevorratet. Also wir haben einfach geguckt, dass wir eher früh möglichst viel auch bestellen, dass wir eben nicht in Engpässe kommen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt im Weihnachtsgeschäft, dass uns irgendwas ausgeht. Das Einzige ist bei den Tolinos, bei den E-Book-Readern, da die eben in Asien gefertigt werden, haben wir da die gleichen Probleme wie viele andere auch, dass manche Teile knapp werden. Und deswegen sind auch da die Bestände nicht so hoch wie sonst. Aber also im Moment haben wir von allem noch genug da.
Aber die Verlage haben doch Probleme, und dann landen die auch beim Handel. Denn wenn zum Beispiel irgendein Buch ein Überraschungserfolg wird und schnell nachgedruckt werden muss, neue Auflagen gemacht werden müssen, dann wird es schon knapp mit dem Papier.
Bisher, wie gesagt, haben wir es noch nicht gespürt und es kam bei uns noch nichts an, was irgendwie uns in Engpässe gebracht hätte. Das kann natürlich immer passieren. Vielleicht passiert das auch nächstes Jahr, weil man ja nicht genau weiß, wie lange die Knappheit anhält und wann die Lieferketten wieder reibungslos funktionieren. Also bisher, wie gesagt, haben wir da noch keine Probleme.
Aus Sicht von Leserinnen und Leser gibt es einen sehr praktischen digitalen Ausleihservice der öffentlichen Bibliotheken. Onleihe heißt es. Das bedeutet, dass man gegen eine geringe Jahresgebühr digital Bücher leihen kann. Nun hat es schon immer Bibliotheken gegeben, Frau Hugendubel. Die digitale Version ist aber doch ein Problem für den Handel.
Wir befördern ja letztlich mit Tolino die Onleihe, weil auf dem Gerät die Onleihe möglich ist. Es muss bei dem ganzen Zusammenspiel zwischen Bibliotheken und Händlern und Verlagen, muss man schauen, dass es ein auskömmliches Zusammenspiel ist. Also dass jeder irgendwie in seiner Rolle, die er hat, dass er da ein auskömmliches Geschäft mitmachen kann.
Aber
und
die Initiative,
das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, aber die Initiative Fair Lesen, die stellt in Frage, dass es da einen Ausgleich zwischen allen Interessen gibt. Und die Autorin Julie C. beklagt zum Beispiel, dass man über dieses System so eine Art Kostenlos-Mentalität im Internet sowieso weit verbreitet fordert, die dann eben dem Buchkauf gegenübersteht.
Ja, ich glaube, im Moment ist es ja noch, okay, sagen wir mal so, weil einfach manche Bücher, Bestseller, Neuerscheinungen erst eine gewisse Zeit später für die Online zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist auch richtig, dass Verlage das so handhaben dürfen, dass sie eben selber ihre Verwertungsstufen, wie immer schon, dass sie ihre Verwertungsstufen selber bestimmen und nicht gezwungen werden, Dinge früher als bisher zur Verfügung zu stellen.
Aber genau das kann passieren, denn der Paragraph 42b des Urheberrechtsgesetzes will die Verlage verpflichten, dass den Bibliotheken unmittelbar nach dem Erscheinen eben für den Verleih E-Books zur Verfügung gestellt werden.
Ja, bisher ist es noch nicht passiert und ich hoffe, dass es auch nicht passieren wird, weil ich glaube, es ist weder im Sinne der Autoren noch im Sinne der Verlage, und ich glaube auch nicht, dass es letztendlich für das Gesamtgefüge sinnvoll wäre. Es ist ja noch nicht entschieden.
Aber es ist schon jetzt so, dass die Hälfte des E-Book-Konsums über dieses fast kostenlose Modell läuft und die Bürger einfach kein Geld mehr für Bücher ausgeben. Da verfestigt sich doch eine Tendenz.
Ja, ich glaube, da müssen wir versuchen, dagegen zu arbeiten. Also das Bewusstsein zu schaffen, auch wie viel Arbeit hinter einem Buch steckt, vor allem vom Autor, aber auch von den Verlagen. Und wie wichtig es ist, dass es auch Anlaufstellen wie Buchhandlungen gibt, wo man eben nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu Büchern bekommen kann und ein anderes Erlebnis mit Büchern verbindet und das eben nicht alles kostenlos sein muss. Also es ist ein schwieriges Thema, weil die Kostenlos-Mentalität, klar, das ist für viele Nutzer, wäre das das Angenehmste, aber ich glaube, wichtig ist eben, dass das Gesamtgefüge im Buchmarkt, dass alle leben können von dem, wie das Miteinander funktioniert. Und da gehört es eben auch dazu, dass für Inhalte bezahlt werden muss.
Ist eigentlich das Büchergeschäft, Frau Hugendubel, ein Geschäft wie jedes andere? Also als ob man mit Gebrauchtwagen handelt oder Parfums oder Schuhe oder Ähnliches auch? Oder muss man Bücher lieben dafür?
Also ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz anderes Geschäft ist, aber wahrscheinlich nur, weil ich eben selber Bücher liebe und Bücher so toll finde. Wenn jemand Gebrauchtwagen liebt, dann macht er das vielleicht genauso gern. Für mich ist es immer was Besonderes, einfach diese schönen Produkte auch in der Hand zu halten und sich da eben mit Inhalten beschäftigen zu können. Deswegen glaube ich, ist das was ganz Besonderes und was ganz Tolles. Und man muss aber gar nicht so sehr nur Bücher lieben. Ich glaube, man muss Menschen lieben. Man muss einfach auch Spaß daran haben, sich mit Kunden auszutauschen, sich auch mit den Bedürfnissen der Kunden zu beschäftigen und da irgendwie ein umfassendes Bucherlebnis zu bieten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die Liebe zum Buch und zum Menschen.
Und in Ihren Geschäften gibt es noch kein Problem mit Personalmangel, wie in so vielen anderen Branchen auch. Also ich glaube, 1700 Mitarbeiter haben Sie im Moment. Und wenn man zumindest eine gewisse Liebe fürs Buch mitbringen sollte, wenn man in Ihren Filialen arbeitet, dann ist es möglicherweise ja nicht immer leicht, Personal zu finden.
Gott sei Dank haben wir bisher da noch keine Probleme. Also wir haben auch gerade wieder knapp 40 neue Azubis eingestellt, die die unterschiedlichsten Hintergründe haben, wo sie herkommen, teilweise Quereinsteiger, teilweise mit Studium, also ganz unterschiedlich. Und die aber alle eben das verbindet, die Liebe zum Buch, aber auch eben zum Menschen. Also bisher merken wir das nicht, aber das kann natürlich noch kommen. Aber so im Augenblick sind wir da eigentlich sehr gut aufgestellt.
Zum Schluss vielleicht noch eine kleine persönliche Frage. Wie entscheiden Sie sich für ein Buch? In Deutschland sind 2020 rund 69.000 Bücher erschienen weltweit. Die Zahl ist enorm, sagt die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, erscheinen 1.793.000 neue Bücher. Wie entscheiden Sie sich für ein Buch?
Also ich ganz persönlich habe ja das Glück, dass schon unsere Buchhändler-Profis, dass die schon Bücher vorausgewählt haben. Also ich muss mich dann nur noch zwischen, ich weiß nicht, sage ich mal, zwischen 20.000 und 60.000 Büchern entscheiden, die bei uns in den Filialen sind.
Na dann.
Aber ich setz, das ist ganz ja einfach. Viel. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich ist da tatsächlich die Beratung. Entweder Mund-zu-Mund-Propaganda, dass Freunde mir sagen, du, das Buch ist toll, oder ich frage eben immer unsere Buchhändler, was sie mir empfehlen würden. Und da ist immer was Spannendes dabei. Das ist so, ja, dieser Mix. Teilweise Empfehlungen von Freunden oder Empfehlungen von unseren Buchhändlern. Und dadurch habe ich immer genug Bücher auf dem Nachttisch.
Und ist es auch der Mix, was Sachbuch und Belletristik angeht? Also das wäre auch nochmal für den Büchermarkt interessant. Gibt es da Tendenzen? Das eine geht mehr, das andere geht weniger. Und was ist Ihre Vorliebe?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem. Sachbuch ist mehr Bestseller getrieben. Also wenn dann zum Beispiel ein neuer Obama kommt, dann ist das natürlich ein Buch, das sich sehr gut verkauft und das den ganzen Markt mit sich nach oben zieht. Die Unterhaltung geht eigentlich immer gut, also die ganze Belletristik und Kinderbuch auch. Kinderbuch ist ein wachsender Markt, der sich gut und dynamisch entwickelt. Also gibt es immer ein bisschen Schwankungen zwischen den einzelnen Bereichen. Atmet auch immer ein bisschen, welche Bücher erscheinen gerade. gerade wo und vielleicht auch, wie ist die Stimmung drumherum. Will man gerade lieber irgendwie abtauchen in fremde Welten, in andere Themen, dann ist vielleicht eher die Belletristik. Oder will man sich informieren, dann ist es eher das Sachbuch. Und in der Pandemie, gerade am Anfang zum Beispiel, waren teilweise die Ratgeber, vor allem das Kochbuch, waren sehr stark nachgefragt.
Und Ihre eigene Vorliebe?
Ich bin eher der Belletristikleser. Also ich tauche ganz gerne mal in was anderes ein und informiere mich nicht nur, das mache ich ja den ganzen Tag. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich dann mal einfach gute Literatur, ein gutes belletristisches Buch lesen kann.
Nina Hugendubel, Co-Geschäftsführerin des Familienbuchhandelunternehmens gleichen Namens. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Riedl.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.